Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Michael, Anfang des Jahres oder um den Jahreswechsel herum fanden in Iran große Proteste statt. Dort sind jede Menge Menschen auf die Straßen gegangen in ganz vielen Städten. Und das Regime hat dann blutig zurückgeschlagen, hat diese Proteste niedergeknüppelt. Mehrere 10.000 Tote soll es gegeben haben. Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich ja in einem sehr hohen Bereich. Jetzt ist wieder Ruhe scheinbar und der Iran verhandelt aktuell mit den USA. Michael, wie siehst du denn die Lage im Iran aktuell? Glaubst du, dass sich dort für die Menschen in naher oder ferner Zukunft etwas ändern wird oder hast du da wenig Hoffnung?
Ja, also ich kann ja nur von außen als interessierter Zeitungsleser draufblicken. Also ich war noch nie im Iran, bin jetzt auch in dem Thema nicht so tief drin. Also ich hoffe natürlich immer für Menschen, dass sie in Freiheit, Demokratie und Frieden leben können. Und ja, also ich glaube, die Sache ist nochmal Bewegung gekommen. Seit 1979 gibt es da ja ein verbrecherisches islamisches Regime. Ich glaube, das kann man auch so bezeichnen. Und ich hoffe für die Menschen im Iran, dass sie irgendwann nochmal in Frieden und Freiheit leben können.
Das hoffst nicht nur du, das hoffen wir alle. Und ich habe mit jemandem gesprochen, der sich sehr, sehr gut im Iran auskennt, weil er dort auch geboren ist. Ali Fatollah Nejad kam in den 80ern mit seiner Familie hier nach Deutschland, ist hier aufgewachsen, hat Politikwissenschaft studiert, hat mittlerweile einen Think Tank und ist Buchautor, hat auch ein Buch geschrieben über den Iran. Iran, wie der Westen seine Werte verrät. Und mit ihm habe ich über die aktuelle Situation im Iran gesprochen. Wir haben nochmal über die Proteste gesprochen, die um den Jahreswechsel herum stattfanden und auch über die aktuellen Verhandlungen zwischen den USA und Iran über ja wahrscheinlich nur das Atomabkommen oder die mögliche nukleare Abrüstung des Irans mit der Hoffnung trotzdem, dass dort noch mehr verhandelt wird, am Ende dann eben, wie du gesagt hast, Michael, mit Blick auf die Menschen im Iran. Was Ali Fatollah Nejad über den Iran, über die aktuelle Situation dort sagt, das hört ihr jetzt im Interview. Um den Jahreswechsel herum wurde der Iran von einer großen Protestwelle erfasst. Zahlreiche Menschen gingen im ganzen Land gegen das Regime auf die Straße. Als dann das Internet von der Regierung abgeschaltet wurde, befürchteten viele, dass gegen die Proteste mit Gewalt vorgegangen wird. Doch das wahre Ausmaß dieser Gewalt ist viel größer als anfänglich befürchtet. Die offiziell vom Regime zugegebene Todeszahl liegt bei etwa 3000 Menschen. Mittlerweile wurden sogar noch mehr zugegeben, doch befürchtet werden bis zu 30.000 Tote, die es während dieser Proteste gab. So berichtet unter anderem der britische Guardian und spricht von systematischen Tötungen. Die Proteste sind mittlerweile abgeebbt und aktuell verhandeln die USA mit den Iranern in Genf. Die Gespräche fangen gerade an, wo wir aufzeichnen. Und aus Anlass dieser Proteste und der Verhandlungen möchte ich genau nochmal darüber sprechen, was passiert eigentlich gerade im Iran und wie geht es dort weiter. Warum kam es überhaupt zu den Protesten? Wieso schlug das Regime so brutal zu und wie geht es weiter? Darüber spreche ich mit dem Politikwissenschaftler und Publizisten Ali Fatollah Nejad, der im Iran geboren wurde, bevor seine Familie nach Deutschland ausgewandert ist. Er ist Gründer der Denkfabrik Center of Middle East and Global Order in Berlin und er ist Buchautor. Sein aktuelles Werk trägt den Titel Iran, wie der Westen seine Werte und Interessen verrät. Hallo und herzlich willkommen, Herr Fatollah Nejad. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Grüßen Sie, danke für die Einladung, Herr Heul.
Ja, Herr Fatollah Nejad, Sie und Ihre Familie stammen aus dem Iran. Wie viel Kontakt haben Sie denn noch zu Freunden und Verwandten im Iran?
Noch sehr viel. Und vor dem Hintergrund war natürlich die letzten Wochen nicht ganz einfach, weil nämlich während der Proteste, die Sie ja anfangs angesprochen haben, ziemlich lange nicht nur das Internet ausgeschaltet worden war durch das Regime, sondern auch das Handynetz und das Festnetz.
Das heißt, Sie hatten zu dieser Zeit, als das Internet dort abgeschaltet wurde, kaum oder gar keinen Kontakt mehr dann in den Iran?
Ja, das ging allen Iranerinnen und Iranern so. Man hatte ab und zu, wenn man Glück hatte, Kontakt, der dann etabliert worden ist mit Hilfe von Starlink. Mhm. Aber der iranische Staat hat auch Starlink zu einem gewissen Zeitpunkt oder gewissen Umfang durchaus stören können, sodass über viele Tage, wenn nicht sogar einige Wochen hinweg, die Kommunikation äußerst schwierig war.
Ja, als nicht nur als Deutsch-Iraner, sondern dann auch als Politikwissenschaftler, der sich sehr viel mit dem Iran beschäftigt, haben Sie sich im Zuge der Proteste in zahlreichen Medien dann zu Wort gemeldet, wurden in vielen Interviews nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in England oder in den USA eingeladen, um die Lage im Iran einzuschätzen. Dabei haben Sie wiederholt von Ende des Regimes im Iran gesprochen. War das damals zu voreilig, war das zu viel Wunschdenken oder sind Sie weiterhin davon überzeugt, dass wir im Iran relativ bald einen Machtwechsel erleben werden? Und wenn ja, welche Gründe sehen Sie dafür?
Ich muss Sie da ein bisschen korrigieren. Ich habe nicht vom Ende des Regimes gesprochen, sondern ich habe beispielsweise darüber gesprochen, und das tue ich ja schon seit Jahren, auch hier in Deutschland, dass dieses Regime in der Islamischen Republik im Sterben liegt. Das bedeutet noch nicht, dass es gestorben ist, dass es tot ist. Aber ich glaube, dass diese Richtung durchaus zutreffend ist, analytisch. Es ist ein Staat, der nicht mehr Herr der Lage ist, der nicht mehr weiß, wie er all diese veritablen strukturellen Krisen, für die er hauptverantwortlich ist, zu lösen hat. Die wichtigste Krise ist durchaus momentan die ökonomische Krise, die Wirtschaftskrise. Und diese Wirtschaftskrise kann auch Dimensionen erreichen, wo nicht nur das Wohlergehen der iranischen Bevölkerung auf dem Spiel steht, das haben wir schon, diese Situation, sondern dass das Regime auch nicht mehr in der Lage sein wird, womöglich seinen Repressionsapparat zu bezahlen.
Das heißt, da liegt einiges im Argen, und wenn wir jetzt uns einmal auf die Proteste konzentrieren, wir werden gleich nochmal genauer über den Iran und die Zukunft des Irans sprechen, aber gehen wir einmal zurück und sprechen über die Proteste. In den letzten Jahren sind die Menschen immer wieder auf die Straße gegangen und haben gegen das Regime protestiert aus dem einen oder anderen Grund. Was war denn dieses Mal der Auslöser und wogegen richteten sich die Proteste der Menschen? War es diese ökonomische Krise, die Sie angesprochen haben, oder war es etwas ganz anderes?
In Iran gibt es immer eine Kombination und zumeist eine Kombination zwischen der Ökonomie und der Politik, weil ein und dieselbe Elite, nämlich wirtschaftliche und politische Macht, in ihren Händen konzentriert, sodass immer wieder nationale Revolten, wenn sie denn von der sozialen Frage ausgelöst werden, schlagartig politisch sich umwandeln. Das war auch diesmal der Fall. Das war auch vor 8 Jahren der Fall, wo ich auch in dem Buch etwas ausführlicher dargelegt vom Beginn eines langfristigen revolutionären Prozesses in Iran gesprochen habe. Damals vor 8 Jahren wurde auch die soziale Frage der Auslöser. Es gingen aber die Unterschichten, die bis dato als Regime loyal noch weithin kategorisiert worden waren, en masse auf die Straße und hatten religiöse Slogans gegen alle Komponenten der Islamischen Republik skandiert, gegen die militärische, also gegen die islamischen Revolutionsgarden, gegen die klerikale, also gegen die herrschende schiitische Geistlichkeit und zum ersten Mal gegen beide Hauptfraktionen des politischen Establishments, nicht nur gegen die Hardliner, sondern auch gegen die Reformisten. Mhm. Diesmal gab es eine andere soziale Basis, die am Anfang dieser Proteste stand, die auch eher als Regime loyal wahrgenommen worden war. Das sind die Händler der Bazar, wo aufgrund des ökonomischen Kollapses und auch der Hoffnungslosigkeit auf eine ökonomische Besserung es zu Protesten kam, die dann sich weiter verbreitet haben. Studierende kamen noch hinzu. Und wir haben nach Beginn dieser Proteste am 28. Dezember hin zum 8. oder 9. Januar eine kritische Masse erreicht mit Hunderttausenden von Iranern, die auf die Straße gegangen sind. Und insgesamt muss man sagen, dass diese Proteste die wichtigsten sind seit Etablierung der Islamischen Republik 1979. Dass sie eine Ausbreitung haben, die sogar viel größer ist als bei den vorherigen landesweiten Revolten 2017-18 zählt dazu. Da hat es in meinen Augen begonnen mit diesem langfristigen revolutionären Prozess. Dann hatten wir sodann im November 2019 im Zuge einer Verdreifachung der Benzinpreise auch sehr große Proteste in Iran. Und dann, was auch hier medial diskutiert wurde, natürlich im Herbst 2022 mit der revolutionären Frau Leben Freiheit Bewegung. Und jetzt haben wir vor kurzem eine Fortsetzung dieses Zyklus gehabt, der noch größer geworden ist im Ausmaß. Und insgesamt haben wir nunmehr eine Situation in Iran, wo die Islamische Republik eigentlich gar keine soziale Basis mehr hat, sondern sich nur verlassen kann auf seine äußerst ausgedünnte soziale Basis, die darin besteht, einerseits, das sind Leute, die politisch und ökonomisch sehr stark profitieren oder auch zum Regime gehören. Insgesamt von diesem Regime natürlich bevorteilt werden. Also diese soziale Basis ist stark ausgedünnt und man kann sich nur auf diesen Repressionsapparat wohl noch verlassen.
Stichwort Repressionsapparat. Die Frage, wie hat das Regime reagiert? Wir haben es ja eben schon angedeutet. Die Frage ist aber, hat das Regime bei diesen Protesten so reagiert, wie sie immer reagieren? Oder war es dieses Mal anders?
Nein, also die Dimension war durchaus anders. Sie haben eine Zahl von 30.000 erwähnt. Ich würde sogar davon ausgehen, dass es die untere Grenze ist von dem, was wir zu befürchten haben in Bezug der Opferzahlen. Als das Regime nämlich gesehen hat, dass zum 8. und 9. Januar in allen großen Städten des Landes hunderttausende Menschen auf den Straßen waren, hat es durchaus Panik bekommen und hat mit vollster Brutalität zurückgeschlagen. Also innerhalb von 2 Tagen müssen wir befürchten, dass diese Zahl von 30.000 zustande gekommen ist. Es gibt sogar die Befürchtung, dass es sehr viel höher ist. Ja. Und es ist an Grausamkeit kaum zu beschreiben. Es ist richtig schwierig, auch in Worte zu fassen. Die Leute, die auch angeschossen worden sind, mussten Angst haben, in die Hospitäler zu gehen, weil dort auch die Sicherheitskräfte reingekommen sind, um die Leute zu erschießen beispielsweise. Also es ist eine ganze Linie von sehr grausamen Methoden, die wirklich angewandt worden sind. Also mit anderen Worten ist das Regime mit militärischen Waffen, mit Kriegswaffen gegen eine Bevölkerung vorgegangen, die unbewaffnet war. Und auch im historischen Vergleich, Time Magazine hat nur einen historischen Vergleich wohl gefunden. Und das war das Massaker der Nazis in Kiew, auch innerhalb solch einer kurzen Zeit während des Zweiten Weltkriegs.
Das klingt sehr, sehr schrecklich und hat natürlich auch ein großes Echo auf der ganzen Welt hervorgerufen. Und noch während oder kurz nach dieser blutigen Niederschlagung der Proteste haben sich ja auch die USA eingemischt und haben mit dem Iran gedroht mit militärischen Schlägen, wenn sie nicht aufhören. Sie haben auch einen Flugzeugträger samt Geleitschutz in die Gewässer vor den Iran entsandt. Welche Auswirkungen hatte denn diese Aktion, die Trump ja auch öffentlich sehr publik gemacht hat, hat die zu einem Ende dieser Gewalt geführt oder kam das so ein bisschen danach, dass die Gewalt zu Ende war und dann kam die Reaktion aus den USA insbesondere?
Es ist ungefähr parallel passiert. Also wir hatten parallel die aussagende Unterstützung von dem US-Präsidenten Trump während dieser blutigen Niederschlagung auch. Trump hat auch gepostet gehabt, dass Hilfe auf dem Weg sei, dass die iranischen Patrioten in Anführungsstrichen weiterhin auf die Straße gehen sollen, dass sie sogar die Institution übernehmen sollen. Aber es ist überhaupt nichts passiert. Ganz am Anfang hieß es, dass Trump der Ansicht sei, dass die Iraner 850 Exekutionen, die sie geplant hatten, wir dürfen nicht vergessen, dass Zehntausende von Iranerinnen und Iranern von den Protestierenden noch also im Gefängnis sitzen und exekutiert werden auch sollen. Er hat sich da blenden lassen von einer Regimepropaganda. All das, also diese Exekution wurde nicht aufgehoben. Später gab es nach wie vor Drohungen der Intervention seitens der USA, aber diesmal in Bezug auf Verhandlungen und auf Diplomatie mit der Islamischen Republik. Also es ist sehr unklar, was Trumps Iran-Politik wirklich anvisiert. Es steht zu befürchten, dass Trump durchaus einen Deal bevorzugt mit dem Regime, die Schwäche des iranischen Regimes ausnutzen möchte, um ein Deal im Sinne auch der USA durchzusetzen, was womöglich dazu führen könnte, sofern wir denn Sanktionslockerungen für die iranische Seite erwarten können, dass das Regime sich dadurch, dass das Regime quasi seinen Hals aus der Schlinge zieht. Und das ist, das mit anderen Worten, schaut die iranische Gesellschaft mit Argusaugen durchaus auf diese amerikanisch-iranischen Verhandlungen, weil man natürlich solch ein Szenario befürchtet, dass irgendein krummer Deal, wenn man so möchte, zustande kommt, womit die Lebensdauer dieses Regimes noch erhöht wird.
Das wäre jetzt auch die nächste Frage. Wir hatten es ja anfangs schon erwähnt, dass jetzt aktuell die Gespräche zwischen den USA und dem iranischen Regime in Genf in der Schweiz stattfinden. Worum geht es denn bei diesen Verhandlungen? In den Medien hört man ganz viel, es geht nochmal um das Atomprogramm. Aber was genau wird da verhandelt und was erhoffen sich die USA eigentlich von Iran? Und was, Sie haben es ja eben schon angedeutet, will der Iran eigentlich von den USA haben?
Also je nachdem, ob unser Gespräch noch aktuell ist, wenn es rauskommt, aber insgesamt ist die Konfliktlage wie folgt. Das ist dieselbe Konfliktlage zwischen Teheran und Washington, wie wir sie letztes Jahr vor dem 12-Tage-Krieg im Juni hatten, wo es ja bereits 5 Verhandlungsrunden gegeben hat zwischen der amerikanischen und der iranischen Seite. Also es geht eigentlich um 2 große Fragen. Die erste Frage ist, ob denn die Verhandlungen sich nur auf die Atomfrage konzentrieren. Das ist ein lang gehegter Wunsch der iranischen Machthaber, wodurch sie sich versprechen, dass man über unliebsame Themen nicht zu sprechen braucht, während die USA und vor allen Dingen auch Israel und auch regionale Staaten eher eine Ausweitung der Verhandlungsagenda haben möchten, über die Nuklearfrage hinaus, inklusive somit der Frage der ballistischen Raketen Irans und auch der iranischen Unterstützung für regionale Milizen. All das ist unsicher, also worüber gesprochen wird. Das, was die iranische Seite haben möchte, ist vor dem Hintergrund, was ich auch vorhin ausgeführt habe, eine Sanktionslockerung, wo man verspricht, dass die ökonomischen Dividenden daraus eher dazu führen, das Regime zu stabilisieren. Aber schauen wir uns beispielsweise nur die Nuklearfrage an. Also gehen wir davon aus, dass nur über die Atomfrage gesprochen wird, sehen wir, dass es immer noch eine große Kluft gibt zwischen der iranischen und der amerikanischen Position. Die Amerikaner fordern ja, dass das iranische Atomprogramm sehr stark eingestampft wird, ebenso auch wie das Raketenprogramm und auch die iranische Unterstützung für regionale Milizen. Und die iranische Seite beharrt auf das Recht, weiterhin Uran anreichern zu dürfen. Aber es gibt sicherlich auch Räume, wo man sich bewegen kann, aufgrund der starken Zerstörung des iranischen Atomprogramms durch die USA im 12-Tage-Krieg vom letzten Jahr. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass die iranische Seite vielleicht ein Moratorium anbietet, eine temporäre Aussetzung also der Urananreicherung. Und was man auch wohl anbietet, ist, dass man über den Verbleib von 600 Kilogramm hoch angereichertem Uran reden möchte. Russland hat beispielsweise angeboten, wie auch in der Vergangenheit, dieses Material quasi zu übernehmen. Oder die iranische Seite hat wohl auch angeboten, den Anreicherungsgrad zu reduzieren. Also all das sind Konzessionen mögliche durch die iranische Seite. Die Iraner werden darauf beharren, dass sie im Gegenzug Sanktionslockerungen bekommen. Aber die vielleicht noch größere Frage ist, inwieweit das Raketenprogramm und auch die iranische Regionalpolitik Teil der Verhandlungen sind. Sofern sie denn nicht Teil dieser Verhandlungen sein sollten, müssen wir wohl aufgrund der sicherheitspolitischen Lage in der Region davon ausgehen, sofern auch Iran weiterhin das Raketenprogramm wieder aufbaut, wie es auch in den letzten Monaten auch getan hat, dass Israel militärisch früher oder später dann gegen das Raketenprogramm auch aktiv werden könnte.
Okay, also die Verhandlungen, es ist noch nicht mal ganz klar, worum es geht. Es geht im Zweifel um sehr, sehr viel, auch um regionale Konflikte, die auch wieder entflammen können. Also es bleibt sehr, sehr explosiv. Die Europäische Union hat sich auch im Zuge der Proteste gemeldet und hat die iranischen Revolutionswächter als Terrororganisation eingestuft. Bedeutet diese Einstufung irgendetwas oder ist das reine Symbolpolitik? Denn die Reaktion aus Iran folgte prompt, dass das gesamte Parlament die Europäische Union wiederum mehr oder weniger als Terrororganisation eingestuft hat. Also wie wurde dieser Schritt gesehen? Wie analysieren Sie diesen Schritt der EU, hier die iranischen Revolutionswächter als Terrororganisation einzustufen?
Ich glaube, aufgrund der sicherheitspolitischen Herausforderungen durch die Islamische Republik Iran, die ja auch sehr stark zu sehen waren in den letzten Jahren nur, sprich die iranische Unterstützung für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine oder aber auch die iranische Unterstützung für Milizen auch als Vorbereitung des 7. Oktober 2023. All das sind natürlich sicherheitspolitische Herausforderungen, die sehr immens sind. Und wie ich versuche auch in dem Buch darzulegen, sind die Europäer sehr vorsichtig gegen das Regime in Iran vorgegangen, haben im Endeffekt oft eine Appeasement-Politik betrieben, weil man aus verschiedenen Gründen, die ich auch darlege in dem Buch, die Terrorlistung der Islamischen Revolutionsgarden Irans wurde aus demselben Grund bis dato auch abgelehnt, weil man befürchtete, wenn man den wichtigsten Player in Teheran sanktioniert, dass man dadurch die Atomverhandlungen nicht wieder neu starten könne. Mhm. Erstens ist es so, dass die Amerikaner ohnehin bei den Atomverhandlungen strategisch natürlich die wichtige Geige spielen sozusagen. Es gibt mittlerweile auch, glaube ich, die Realisierung, auch in Europa, dass dieses Regime, das so viel auch Brutalität angewandt hat, eher dem Ende geweiht ist. Also können wir durchaus nicht nur in den letzten Wochen, sondern auch in den letzten Monaten beobachten, dass auch aufgrund der Nichtflexibilität der iranischen Seite bei der Atomfrage beispielsweise die Europäer durchaus robuster vorgegangen sind gegen die Iraner. Wir dürfen nicht vergessen, dass letztes Jahr auf Initiative der drei europäischen Unterzeichnerstaaten des Atomdeals von 2015 die damals aufgehobenen UN-Sanktionen wieder auferlegt worden sind aufgrund dieser atomaren Inflexibilität der iranischen Seite. Also gibt es durchaus gewisse Korrekturen innerhalb der europäischen Iran-Politik, aber insgesamt muss diese Reise in Richtung von mehr Druck auf die politischen, auf die Machthaber in Iran werden. Also bedarf es mehr finanzieller, ökonomischer, auch ökonomischem Druck und auch natürlich die Frage der politischen und diplomatischen Isolation gegenüber einem Staat, der so durchgegangen, der so brutal durchgegangen ist, vorgegangen ist gegen die eigene Bevölkerung. Das darf ja nicht Schule machen in der internationalen Politik, wenn so etwas zu einer durch das Völkerrecht abgedeckten Normalität zu werden droht. Also diese Iran-Episode und das, was wir in den letzten Wochen auch mitbekommen haben in Bezug auf Iran, stellt ganz andere, viel größere Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Was passiert eigentlich mit einem Staat, der unter dem Deckmantel der Souveränität so zicht Tausende von seinen eigenen Bürgerinnen und Bürgern umbringen kann. Das hat ja auch Folgen für die internationale Stabilität und für die internationale Sicherheit.
Ja, da würde ich auch gerne daran anknüpfen, denn ich würde Sie gerne fragen, Sie haben Kontakt in den Iran und in den Medien liest man davon, dass die Menschen im Iran völlig erschüttert sind, wie die Proteste am Ende verlaufen sind. Ein Mann wird, wird zitiert, wir stehen unter Schock und sind in Trauer, es gebe kein Leben mehr, hat er einer Zeitung gesagt. Was können Sie denn über die aktuelle Situation im Iran selbst berichten? Weil von Protesten hört man nichts mehr.
Ja, die Proteste haben sich verlagert oder sind nicht nur auf der Straße. Das ist auch kein Wunder vor dem Hintergrund dieser immens großen Zahl von Toten. Nachdem das Internet wieder einigermaßen ging, kam ja peu à peu erst all diese Augenzeugen und andere Berichte heraus, sodass auch viele Iraner im In- und Ausland erst verstanden haben, wie groß diese Dimension ist. Und damit und die Bewältigung dieser Trauer ist noch nicht vorbei. Das ist, glaube ich, sehr nachvollziehbar, dass durchaus große Teile der iranischen Bevölkerung einfach sehr stark schockiert sind über dieses Ausmaß der Gewalt. Auf der anderen Seite zeigt das auch, dass das Regime nicht unbedingt stark ist, in dem Sinne, dass es selbstbewusst auf eine Stabilität setzen kann, sondern es muss so brutal durchgreifen, um eine Pseudostabilität weiterhin zu haben. Und das hat, glaube ich, wirklich ein neues Kapitel auch aufgemacht innerhalb des Staats- und Gesellschaftsverhältnisses in Iran, sodass es auch kein Zurück mehr geben kann. Die iranische Bevölkerung leidet nicht nur an dieser Tragödie der politischen Repression, sondern auch an einer Wirtschaftskrise, die auch in erster Linie selbst gemacht ist von den Machthabern, die sich darin ausdrückt, dass wir mittlerweile in Iran in der Sphäre der Hyperinflation angelangt sind. Mhm. Also wir haben offizielle, wohlgemerkt, Inflationsraten von über 50%. Das sind offizielle Zahlen, die man schon viel höher ansiedeln muss, um wirklich eine adäquate Repräsentation der sozialen Realität zu bekommen. Also der Druck, der auf die Menschen lastet, ist immens groß. Und die Hoffnung, die aber nach wie vor nicht erloschen ist, ist das Ende dieser Diktatur. Der Widerstand hat sich verlagert. Beispielsweise haben wir immer wieder auch Skandierungen gehört aus den Wohnungen heraus gegen das Regime. Mhm. Also es ist immer wieder eine Verlagerung des Widerstands und nicht ein Ende des Widerstands.
Letzte Frage. Welche Zukunft sehen Sie für den Iran?
Es gibt sehr, sehr viele Szenarien, die möglich sind, die auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Es gibt die Möglichkeit einer autoritären Häutung der Islamischen Republik Iran. Wir dürfen nicht vergessen, dass egal, auch abgesehen von der US-Thematik, dieses Jahr ein zentrales sein wird für die Zukunft dieses Systems. Nicht zuletzt deswegen, weil der oberste Führer, das de facto Staatsoberhaupt der Islamischen Republik Iran, sehr, sehr alt ist, 86 Jahre alt. Und es auch einen versteckten Machtkampf gibt zwischen verschiedenen Fraktionen, die wahrscheinlich an die Oberfläche treten, wenn er denn dann auch stirbt. Also all das aufgrund der Machtverhältnisse vor Ort muss man davon ausgehen, dass dann eine andere Art von autoritärer Herrschaft kommt, vielleicht mit einer noch größeren Dominanz der islamischen Revolutionsgarden, also eine autoritäre Häutung. Auf der anderen Seite müssen wir abwarten, inwieweit, falls es denn zu Militärschlägen kommen sollte, seitens der USA, und wenn möglich, und falls diese denn auch gegen den Repressionsorgan sind, was für Auswirkungen das hat auf die Stärke des Repressionsapparates und auch Kalkulationen innerhalb dieses Repressionsapparates über die Zukunft dieses Systems. Und last but not least ist die ökonomische Krise auch wahrscheinlich die wichtigste Achillesferse dieses Regimes, weil, und das habe ich auch in den letzten Monaten immer wieder gesagt, weil das perspektivisch natürlich die Finanzierungsfähigkeit des Regimes für die Tötungsmaschinerie unterminieren könnte.
Ali Fatollah Nejad über die Lage im Iran. Vielen, vielen Dank. Und ich kann am Ende nicht nur Danke sagen, sondern natürlich auch Ihr Buch empfehlen, Wie der Westen seine Werte und Interessen verrät. Ein Buch über den Iran von einem Deutsch-Iraner. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und wir bleiben natürlich am Ball und werden die Situation im Iran und auch das, was in Genf passiert, weiter verfolgen. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen, Herr Aul. Dankeschön.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.